Der Podcast.
Hallo zusammen zu Lucke und Hengstmann Folge 68. Und das ist ein historisches Datum heute, denn das Jahr 2023 ist jetzt endlich vorbei. Das ist ja laut Gesetz erst dann vorbei, wenn 5 Folgen Lucke und Hengstmann das Jahr erschöpfend abgeschlossen und behandelt haben. Das ist jetzt der Fall. Heute Teil 5 unseres großen, ja, sehr, ich glaube, es gibt keinen Podcast, der größere Jahresrückblicke macht als wir.
Aber, naja, kommt drauf an.
Aber es lohnt sich, muss ich sagen. Es hat sich gelohnt. Die letzten 4 waren interessant. Jetzt kommen die letzten Buchstaben unseres Alphabets. Und deswegen begrüße ich Sebastian Hengstmann in Magdeburg.
Und ich begrüße in Berlin Tilman Lucke, grüß dich. Ja, Variante 5. Übrigens, es ist ja immer so, wir machen das ja total clever. Wir versuchen unsere halbe Stunde einzuhalten. Dadurch kommen wir wahrscheinlich nächstes Jahr auf 9 Folgen oder so.
Ja, also ich finde es gut, wenn das Jahr also sich Quantität, so viel Mühe gibt.
Quantität geht halt über Qualität, das ist einfach so. Wie der große Harald Schmidt mal sagte, warum er beim Traumschiff überhaupt mitmacht. Und da sagte er, Drehort geht vor Drehbuch.
Ja, und ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Wir waren stehen geblieben nach dem U und jetzt möchte ich nach deinem V fragen.
Ja, ich habe lange überlegt, ich hatte ja erst was bei V, nämlich Verspätung, und da ging es um die Deutsche Bahn. Mir ist aber verflucht nochmal mit V nichts eingefallen. Ich habe auch wirklich mit verwünscht und verwerscht und mir ist, das wäre so allgemein gewesen, ich habe nichts, tatsächlich.
Na, dann sag doch Verkehr. Aber
aber da haben wir ja schon drüber geredet.
Naja gut, aber Verkehr gibt es ja auch noch auf allen anderen Ebenen. Also wir haben ja offiziell einen Verkehrsminister, weil wissen viele nicht und er zum Beispiel auch nicht.
Genau.
Dass das eigentlich eines der wichtigsten oder vielleicht sogar das wichtigste, oder eines der wichtigsten Ressorts ist. Und dann so einer, Volker Wissing heißt er meines Wissings, das ist ja ein Skandal, dass es einfach alles so sein Gang geht. Wir haben schon über die Bahnboni haben wir schon gesprochen, aber es ist einfach ein,
Gut, wir können jetzt über die deutsche Verkehrspolitik im Allgemeinen reden, aber das ist ja nichts 2023 Spezifisches. Es ist ja nichts passiert, also gut, darüber könnte man reden, dass im Jahr 2023 mal wieder nichts passiert ist.
Ja, das Einzige, was dann Mitte Dezember noch passiert ist ja, dass die Förderung von E-Autos beendet wurde, von einem Tag auf den anderen. Also das war ja samstags wurde angekündigt, am Sonntag, 3. Advent, ist dann Schluss. Und dann hatten ja Leute schon Termine morgens beim Amt für Montagmorgens gemacht, um ihre Förderung zu beantragen. Ja, das war's.
Naja, und das ist ja innerhalb dieser Haushaltssparpläne kommt das ja quasi mit rein.
Ja, richtig.
Aber finde ich auch total clever.
So viel dazu, dass Scholz sagte, es wird niemand irgendwas merken von der Haushaltssperre.
Ja gut, die 3 Leute, die sich jetzt noch ein Elektroauto kaufen. Ich kaufe ja kaum noch jemand Elektroautos.
Ja, anscheinend ja doch genug, dass also diese Förderung ist ja dazu da gewesen, also solange der Vorrat reicht, und dann war der Vorrat irgendwann zu Ende.
Genau. Wenn du dir jemals ein Auto kaufen würdest, ich weiß, es ist relativ unwahrscheinlich, aber würdest du dir dann eher ein Elektroauto oder eher einen Verbrenner holen?
Ich würde bestimmt mir überlegen, erst ein Elektroauto zu kaufen. Das hätte natürlich auch was mit dem Preis zu tun, aber ich denke schon, dass ich nicht auf solche Firlefanze wie E-Fuels, das war ja dieses Jahr auch ein Ding. E-Fuels.
Nicht wirklich.
Nee, aber das war, da gab es eine
da
große Diskussion.
Da können wir auch über die Flugtaxis von Dorothee Bär reden.
Genau, also die kommen dann 2000, also vor dem Deutschlandtakt jedenfalls.
Auf jeden, es kommt alles vor dem Deutschlandtakt.
Sogar der Endsieg, der ja bis heute eigentlich das teuerste ist, was so viel gekostet hat und doch nie kam. Aber Stuttgart 21 kommt ran. Das wäre auch was zum Thema Verkehr. Die 10. Jubiläumsmilliarde ist jetzt erreicht von Stuttgart 21.
Ja. Auch so früh schon, ja.
Und offiziell soll es ja zum Fahrplanwechsel 2025, also Anfang Dezember 2025, dann soweit sein. Nee, Mitte Dezember. Und da kann man auch, da wetten wir dann in einem Jahr wetten wir dann darum, ob das wirklich klappt.
Okay.
Ansonsten, ja, dann gehe ich mal weiter mit meinem V. Ich habe Verteidigungsminister. Das ist übrigens auch was mit V aus dem Kabinett, ja. Und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, obwohl diese ganze Chose um die berühmte Silvester-Schauspielerin Christine Lambrecht, also deswegen...
Oma Lambrecht, wie wir immer gerne sagen.
Man muss immer...
Übrigens, das ist total lustig, mal kleiner Einschub, wenn du auf der Bühne sagst, Christine Lambrecht, kriegst du immer so... Sobald du Oma Lambrecht sagst, ach, die, alles klar.
Ja, das war ja alles auch noch 23, ist so lang her, weil es ja im Januar war, aber wir haben sie mit rübergeschleppt. Und daran sieht man, an Silvester sind nicht die Böller das Gefährlichste, sondern die Blindgänger.
Oder die Knaller, je nachdem, wie man sieht.
Ja, das war wirklich ein Knaller. Und also dieser Rücktritt zog sich da dann noch ewig. Also der Auslöser war dieses Silvester-Video, was sie da, zum Glück hat man nicht verstanden, was sie sagte, weil es hinter ihr so laut war mit den ganzen Böllern. Das war unsäglich. Und dann, das war ja so, am 13. Januar war ja dann ein Freitag, also ein Unglückstag, Freitag der 13. Und da raunte es durch die Presse, sie würde zurücktreten. Nun ist aber Freitag und sie hat ja eine sehr, sehr ausgewogene Life-Life-Balance und freitags darf man nicht arbeiten, darf man nicht mal zurücktreten. Und samstags und sonntags auch nicht, also da war Funkstille. Und Montag... morgens, dann war auch, jetzt tritt sie zurück, aber natürlich könnte man auch eine ganz harmlose Pressekonferenz halten und sich da zurücktreten. Nein, sie hat einfach eine E-Mail rausgehauen an die Presse und tschüss und ich bin zu faul, selber dahin zu gehen. Und dann dachte man, ja, Scholz, der ist doch der weiß ja immer alles vorher und er hat bestimmt einen Typen schon in der Leitung, den er jetzt da aufstellt. Und der kam ja dann erst am Dienstag. Also alle haben spekuliert und wir ja auch, aber es hat tatsächlich niemand den richtigen geraten, Boris Pistorius. Und so viel dazu, dass Scholz immer alles schon vorher weiß und alles vorbereitet hat. Also dieses Jahr sind so viele Sachen auf Scholz hinzugekommen, dass auch das Haushaltsurteil, ja, das wusste ich alles bestimmt schon vorher. Naja, genau. Und jetzt dann ein paar Tage später kam raus, was an diesem Wochenende geschehen war, am 15. Januar, da hatte die Lambrecht nämlich alle Hände voll zu tun und das ist jetzt eine wahre Geschichte, sie musste nämlich in ihrer Wohnung einen Adventskranz löschen. Es war ja nach Adam Riese der 8. Advent, ist ja klar. Und das ist das einzige Problem ihrer Amtszeit, was sie selbst löste. Also das ist da kommt alles zusammen und dann kommt noch der Adventskranz. Das ist wie in einer richtig schlechten Sitcom.
Es ist aber auch ein bisschen, ja, ich meine, damit kann ja keiner, also es ist auch die arme Frau.
Ja, okay, aber jedenfalls, sie ist jetzt, sie leitet jetzt, glaube ich, ein Reiseunternehmen, die Nichtstui.
Wobei sie war ja als, ich muss mal ganz ehrlich sagen, als, was war sie vorher, Familienministerin, ne? Unter Merkel?
Naja, sie war alles. Sie war erstmal ist sie ja Auswechselspielerin gewesen 2019, als die Barley rausging nach Europa, als Justizministerin eingesprungen und dann ging die Giffey raus und dann hieß es, Mensch, wem trauen wir zu, zwei schwierige Jobs im gleichen Kabinett zu machen? Und dann da wurde niemand Neues eingestellt, sondern sie kriegte den anderen Job auch noch.
Aber war sie nicht vorher schon?
Nee, sie war parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion. Also sie war letztlich weniger als, sie war in zwei Kabinetten vertreten, aber weniger als 4 Jahre lang. Das ist auch eine Kunst.
Genau, das stimmt. Und in 3 Ministerien.
Genau.
Und keins davon richtig.
Genau, Merkel hat es nur auf 2 Ministerien geschafft in 24, 25 Jahren Kabinett. Also ein Ministerium und tatsächlich 2 und ein Kanzleramt. Also
ich gerade sagen, Umweltministerin war sie auch noch. Sie war erst Ministerin für Gedöns und dann Umweltministerin.
Naja, und jetzt jedenfalls...
Wobei, den Begriff Gedöns gab es damals noch nicht. Ne? Gerd Schröder erst eingeführt. Ja.
Genau, und jedenfalls, also das war wirklich der schlechteste Kabinettsposten seit... Ja, okay, seit Andreas Scheuer, das ist ja nicht so lange her, aber die Lambrecht, die... Und man hat gemerkt, kaum war sie zurückgetreten, schon war die Panzerwende da. Also plötzlich kamen die Panzer.
So.
Ja.
Sie hat ja nur Helme hingekriegt. Okay, machen wir weiter.
Eine tolle Frau. So, wir machen weiter. Ich interessiere mich jetzt für dein W.
Und zwar habe ich jetzt wird es wieder Gruß, mein Gott, Walter. So, was meine ich damit? Mein Gott, Walter ist was,
Tim? Ein Lied von Mike Krüger.
Mit wem hat Mike Krüger zusammen einen Podcast?
Das weiß ich nun leider nicht.
Der Podcast heißt Die Supernasen.
Ach so, ja, mit Thomas Gottschalk natürlich.
So, also dieser Podcast, ich habe den eine Weile gehört, der ist jetzt wieder aktuell. Ich höre ihn jetzt nicht mehr, weil es einfach unerträglich ist, dieses alte weiße Männergewäsch. Und es ist wirklich klasse. Also wer sich das interessiert, worüber alte weiße Männer sich so aufregen, höre bitte Die Supernasen von RTL. Eigentlich ganz lustig, aber irgendwie ist es nicht zu ertragen. Und als Höhepunkt dieses Jahres, das war jetzt gerade, war ja die letzte Wetten, das Sendung, wir haben ja auch kurz schon drüber gesprochen im regulären Podcast, aber also vor 5, 6 Folgen, glaube ich. Dieser Grund, warum Thomas Gottschalk, ich meine, als Thomas Gottschalk sagte, es ist seine letzte Sendung, haben ja alle gesagt, Gott sei Dank. Und Thomas Gottschalk, also wer wetten das mit ein bisschen, bei uns läuft es ja mal in der Garderobe hinten. Thomas Gottschalk versucht ja, also es wird ja alles so gemacht, dass es überall Möglichkeiten gibt, wo Thomas Gottschalk sich hinsetzen kann. Der Mann ist einfach mal 73, das ist auch völlig okay, ist jetzt auch nicht der sportlichste einer. Das ist alles völlig in Ordnung.
Das ist ein bisschen wie bei Johannes Heesters, den sie ja zum Schluss auch immer, da ging der vorher immer erst auf, wenn ihn jemand ans Klavier gestellt hatte, da wurde er festgetackert und der Vorhang ging dann zu und dann erst wieder abtransportiert, damit man nicht auf die Idee kommen konnte, dass ein 100-Jähriger irgendwie Probleme hat beim Gehen.
Genau. So, und aber seine Begründung war, Punkt 1, er möchte nicht, dass ihm irgendwann die Gäste auf der Couch vorgestellt werden müssen. Nun lehnt Thomas Gottschalk Vorbereitung aus religiösen Gründen ab, das wissen wir alle. Und Schweinsteiger mit Schweighöfer zu verwechseln, das kann passieren, das ist in Ordnung. Ja, der eine ist ein blondes Dummchen und der andere ist Bastian Schweinsteiger, aber nein, das stimmt nicht. Ich bin ganz kurzer Exkurs, das lief ja jetzt gerade, Wer steht mir die Show, die aktuelle Staffel auf Pro7. Und ich bin zwar nicht Mitglied im Matthias Schweighöfer Fanclub, aber der Mann hat echt Funny Bones und ein Entertainer-Gain, das muss man einfach sagen. Der hat zweimal die Show moderiert. Und das war wirklich, wirklich, wirklich großartig. Mhm. Wer es gesehen hat, Hashtag Nasenflöte. Mehr sage ich gar nicht. Nehme nicht an, dass du es gesehen hast.
Ist auch eine super Nase, oder was? Ja.
Ja,
egal. Ich habe es nicht gesehen, also, aber ja, gut.
Der eine Grund, wie gesagt, dass ihm die Gäste auf der Couch vorgestellt werden müssen, weil er die ganzen Influencer nicht mehr kennt. Nun könnte man über das Konzept wetten, das sowieso mal nachdenken. Okay, das habe ich noch irgendwie so leicht. Und dann das andere, er darf im Studio nicht mehr sagen, was er zu Hause hat. Also, das alte weiße Männerding, man darf ja hier nichts mehr sagen, sagte Thomas Gottschalk, als er es sagte, öffentlich, vor 12 Millionen Zuschauern. So nach dem Motto, wenn ich hier was sage, was ich denke, provoziere ich einen Shitstorm. Ja, natürlich.
Ja, und er
wenn
hätte
wir hier Reichweite hätten bei Lucke und Hengstmann, wir würden jede Woche einen Shitstorm provozieren. Ja.
Und bei ihm kam ja noch dazu, er hatte ja auch als einziger im deutschen Fernsehen das Recht auf ein unbegrenztes Filibuster. Er hätte ja tagelang durchreden können. Ich weiß nicht, was sein Rekord an Überziehung ist von so einer Sendung über eine Stunde bestimmt.
Na, es war bei irgendeiner Mallorca-Sendung oder so. Ging es zumindest mal in die Richtung, 3/4 Stunde oder so.
Ja. Ja, also es ist alles die guten alten 90er, wo man, also das war ja auch so, da saß man halt im Schlafanzug auf dem Sofa und hat sich das alles angeguckt und fand das alles auch irgendwie skurril und aber es war halt schon ein Ereignis und ich glaube nicht, dass heutige Kinder so sozialisiert werden und dann kann man auch sagen, okay, dann ist die Sendung auch vielleicht, das gab es ja zuletzt einmal im Jahr, einfach um einfach nochmal eine Quote irgendwie zu kriegen,
die war bis zum Schluss ja beachtlich. Also nicht mehr zu vergleichen mit früher, aber darf ich kurz, am 7. Dezember 1996 in Hannover, 73 Minuten.
Gut.
Hier googelt der Chef noch selbst. So.
Dem Punkt schlagen wir ihn ja haushoch mit unserem Podcast.
Genau. Also zumindest prozentual.
Ich habe ja mal einmal, in früheren Jahren habe ich es ja irgendwie auch nicht so richtig geschafft, mein Programm zu kürzen. Und es wurde immer länger. Also du kennst es ja, Premiere, ja, einigermaßen hinhauend. Und dann kommen immer Gags hinzu, noch was, noch was, noch was. Und dann irgendwann ist das Programm endlos. Und ich bin mal bei den Kollegen in Burg aufgetreten, bei den Cat Stairs als Gastspiel. Und da war schon der erste Teil wirklich, wirklich lang. Also der war über, sagen wir mal, 1,10 war der. Und dann kam ja noch der zweite klar. Und dann kam ich, das war nicht in Burg, aber das war sozusagen, es war tatsächlich in Berlin, aber in Burg hat mir der Kollege Dominik dann auch gesagt, also das geht gar nicht. Und da reden wir heute noch drüber, also dass ich mich...
Ich wollte gerade sagen, das ist legendary im Burg, wenn wir da
aber
spielen.
Jedenfalls in Berlin der Auftritt...
Wie war es? Naja, so lang wie Tillmann war es nicht.
stimmt, bei euch ist ja auch immer sehr, ja, also da kriegt man was fürs Geld. Und in Berlin, wie gesagt, bin ich dann heimgefahren, war abends zu Hause und dann habe ich eine E-Mail aufgemacht und habe gesehen, die war gekommen in der zweiten Hälfte von einem Gast, der es geil fand und gesagt hat so, aber es war einfach jetzt auch genug für mich und ich bin jetzt heimgegangen. Oh
Gott.
Also, okay, das nur dazu, meine Gottschalk-Qualitäten oder eure auch.
Ja.
Wir sind die Nachfolger. So. Jetzt mein Weh ist die Wahlrechtsreform. Da haben wir im März ausführlich...
Deswegen habe ich das Thema nicht angefasst, weil ich wusste, dass das von dir kommt.
Genau, also das W ist immer Pflicht für mich mit irgendwas mit Wahl. Die wird ja jetzt kommen bei der nächsten Wahl, aber liegt noch in Karlsruhe zur Prüfung. Wir wissen, Karlsruhe ist immer sehr schnell. Also das heißt, spätestens 2070 gibt es dann das Urteil, ob diese Wahl 2025 rechtmäßig abgelaufen sein wird. Große Neuerung, denn zum allerersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte weiß man vorher, dass das Parlament aus genau so vielen Abgeordneten bestehen wird, wie vorgeschrieben. Also Fall aus 630. Man hat auch zum ersten Mal in der gesetzlichen Mitgliederzahl die Parität zwischen Direktmandaten und Listenmandaten aufgehoben. Also es gibt weiterhin 299 Wahlkreise. Und dafür aber mehr als 299 Listenmandate, hat damit zu tun, dass man endlich diese Überhangmandate in den Griff kriegen will, beziehungsweise wird keine mehr geben, sondern wenn, dann gibt es weggenommene Wahlkreise. Insofern, das heißt auch nicht mehr Direktmandat, sondern das heißt Wahlkreissieger. Und im Wahlkreissieger kann man dann, wenn der Sieg prozentual niedriger ist als sozusagen die niedrigsten Wahlkreissieger prozentual mit dem kleinsten Prozentsatz, die kriegen das dann wieder weggenommen, sofern es einfach zu viele wären. Und insofern ist es eine konsequente Reform. Ich bin ja großer Fan davon. Und
ich halte die Richtung für okay, aber die geht mir nicht weit genug, weil, wie gesagt, meiner Meinung nach brauchen wir die Erststimmen nicht
mehr. Ja, also da wäre ich auch dabei. Wenn es doch radikaler gewesen wäre, wäre ich auch dabei gewesen. Aber es ist schon mal gut. Und das ging halt nur deswegen, weil ausnahmsweise mal die Union nicht in der Regierung ist, also die CSU in dem Fall. Und genau die haben den größten Aufschrei dann produziert. Aber meine Einschätzung ist, dass das Wahlrecht in Karlsruhe schon durchgeht, weil es ist einfach in der Verfassung nicht vorgeschrieben, dass es Direktmandate geben muss. Und auch, wie gesagt, es sind keine mehr, sondern es sind Wahlkreissieger. Man hat eben nicht Anspruch, also die Reform ist halt, dass man diesen Anspruch auf ein Direktmandat nicht automatisch hat, wenn man den Wahlkreis gewinnt. Das ist einfach so. Und sonst dürfte es ja keine Änderungen geben, wenn sowas dann nicht mehr erlaubt wäre.
So, das ist jetzt bloß mal ganz kurz über die Konsequenzen nachgedacht. Das bedeutet ja Folgendes. Das könnte im Idealfall sonst was, könnte das bedeuten, dass der nächste Bundestag nur noch aus vier Parteien besteht, nämlich aus der CDU, der AfD, der SPD und den Grünen. Mhm. Und zwar CDU im Sinne von keine CSU mehr drin. Linkspartei raus, Direktmandate scheißegal, sobald du die 5%-Hürde nicht reißt, verfallen auch deine Direktmandate. Das habe ich doch richtig verstanden, ne?
Genau, dann, oder wie gesagt, dann sind die Wahlkreissieger egal. Dann rückt nicht der nächste der nächste Platzierte nach, sondern dann gibt es einfach keine Wahlkreissieger, die im Bundestag sitzen von dieser Partei und bei der nächsten Partei wird dann quasi nur die Liste, zum Beispiel die SPD in Bayern wird ja dann trotzdem die Wahlkreise nicht gewinnen, aber sie hat dann, so kann man sich's vorstellen ungefähr.
Also genau, dann kommt also aus Bayern im Prinzip kommt kein Unionsabgeordneter aus Bayern sitzt dann im Bundestag. Also die CSU komplett nicht. Die Linkspartei wird an der 5%-Hürde kläglich scheitern. Wir können ja gleich mal darüber reden, das ist eine meiner fünf Fragen fürs nächste Jahr, aber vielleicht das Bündnis Sahra Wagenknecht, ob die sie in den nächsten Bundestag schaffen würden, ist ja auch fraglich. AfD wird es auf jeden Fall schaffen, CDU wird es auf jeden Fall schaffen. Bei der SPD gehe ich jetzt auch erstmal davon aus, dass sie zumindest die 5%-Hürde reißen werden. Und die einzige Partei, die jetzt bei diesem ganzen Umfragenchaos nichts verloren hat, waren ja interessanterweise die Grünen. Die sind ja ungefähr stabil auf ihrem Ergebnis von vor zwei Jahren.
Ja, das ist richtig. Ja, also insofern sind die stehen zwar irgendwie im Image ganz schlechter, aber halt nur bei denen, die sie sowieso nicht gewählt haben. Also die Grünen sind halt Feindbild, auch wahrscheinlich Feindbild Nummer 1, wenn man jetzt bei allen Parteien guckt. Aber die sie wählen, die haben sie bisher noch nicht so verschreckt, dass das irgendwie ganz schlimm wäre, ja.
Genau.
Aber ich wollte noch mal ganz kurz wir haben ja doch ein bisschen Zeit, Stichwort Gottschalk, eine Erzählung machen, warum wir 299 Wahlkreise haben. Das ist ja eine schöne runde Zahl, muss man sagen. Und darf ich da ein bisschen ausholen?
Naja, aber nur kurz.
Okay, also es war so, also bei der ersten Bundestagswahl 1949 hieß es, ja, wir wollen, oder also damals hat ja noch der Parlamentarische Rat das Wahlgesetz gemacht, das musste dann auch von den Alliierten bestätigt werden, aber der hat gesagt, wir wollen 400 Abgeordnete haben und davon sollen ungefähr 60% die Direktmandate sein. Deswegen, ich habe mich ja gerade getäuscht, zum zweiten Mal ist die Zahl der Direktmandate nicht genau 50%, sondern damals waren es sogar mehr als 50%. Und dann haben sie gesagt, die Länder sollen aber die Wahlkreise in Ruhe einteilen. Haben sich da also rausgelassen und dann hätte man ja denken können, 240 Wahlkreise kommen dann raus, wenn die Länder sich genau mathematisch an das halten. Da gab es aber zwei Länder, die noch sich einen Wahlkreis mehr gegönnt haben. Das heißt, es war nicht von oben herab verteilt, dass die Wahlkreise unbedingt ganz genau gleich groß sind. Das heißt, 242 Wahlkreise hatte der erste Bundestag. So, dann hat man im Laufe der ersten Wahlperiode Berlin mit dazugenommen und gesagt, es gibt da Wahlkreise, und zwar, das waren in dem Fall, muss ich jetzt nochmal überlegen, das waren glaube ich 9 oder so. Erstens mal wurde Berlin als Ganzes da eingepreist, was ja nicht Teil der Bundesrepublik war. Zweitens waren die Wahlkreise egal, weil es keine Direktwahl der Berliner Abgeordneten gab. Das hat das Abgeordnetenhaus, nämlich am Tag der Bundestagswahl, die haben sich getroffen feierlich und haben da die Bundestagsabgeordneten bestimmt. Also das waren nur Fake-Wahlkreise, fiktive. So, also dann war man bei, was haben wir gesagt?
249.
251. Ja, genau. Und dann hieß es, wir wollen das Saarland noch einführen sozusagen.
Die vor 57?
Genau, 57.
Genau.
Die haben dann 5 Wahlkreise dazu bekommen. Und also ich sage 242, dann kamen aus Berlin 11 hinzu, 11 fiktive, nicht 9.
53.
Genau, dann das Saarland, gab es 5 neue Wahlkreise und so. Dann gab es, also die blieben ganz lange so, bis sich dann ein paar Überhangmandate aufhäuften, weil eben die Bevölkerungszahl in den Wahlkreisen sehr unterschiedlich sich entwickelte. Unter anderem, also im Ruhrgebiet ist es quasi explodiert und irgendwo im Wattenmeer wurde es dann einfach, war die Abwanderung dann so groß, dass man unbedingt die Wahlkreise reformieren musste, das heißt neu verteilen. Und damals kannte man noch nicht dieses Hare-Niemeyer-Verfahren, wo man dann also sozusagen genau dividiert und dann den Rest nimmt und schaut, wie viele von diesen Restsachen muss man aufrunden, wie viele abrunden, damit es am Ende die Zahl rauskommt, die wir wollen. Sondern die haben gesagt, wir bilden das so und der Rest wird bei 0,5 genau aufgeteilt nach oben und unten. Das ist eben beim Hare-Niemeyer-Verfahren nicht vorgesehen, weil dann diese Zahl vielleicht nicht erreicht wird. Vielleicht ist es eins mehr, vielleicht eins weniger. In dem Fall war es eins mehr. Und da hat man gesagt, ach, das wäre doch unfair. Und tatsächlich hieß es dann in der Begründung, es wäre unfair, weil Bayern dann einen Wahlkreis weniger hätte, als durch Rundung sinnvollerweise da wäre. Also quasi den Bayern wurde dann einfach ohne Not noch einsetzt, also den Oberbayern genauer gesagt, wurde ein weiterer Sitz geschenkt. So, und dann sind wir bei, du hast mitgerechnet, 259. Okay, und im Oktober 1990 kam ja dann die DDR dazu
Genau.
Und die haben, dann hieß es, so, jetzt müssen wir ja proportional das zusammen, also da irgendwie ein paar Wahlkreise oder Sitze eben drauf rechnen. Und da hat man sehr großzügig gerechnet. Die DDR hatte bekannterweise ein paar Einwohner verloren in der ganzen Zeit.
Also ich glaube, wir waren bei 14 Millionen dann.
Genau, also vor allem nach dem Mauerfall ging es rapide bergab. Und das gab aber keine Statistik, die also offiziell diese Bevölkerungszahl schon hatte. Und da hat man dann tatsächlich sehr viel zu hoch gegriffen, die Einwohnerzahl. Noch dazu hieß es also, wir haben jetzt, sie haben sich dann die Maßzahl ausgedacht, also im Westen sind es 225.000 Einwohner pro Wahlkreis. Und wenn wir das auf den Osten umrechnen, das hatte sozusagen zwei Denkfehler. Erstens war die Zahl im Osten zu hoch gegriffen und zweitens geht es ja nicht um die Zahl der Einwohner, sondern um die Zahl der Deutschen, die dort wohnen. Also,
genau.
Und
also der Wahlberechtigten.
Ja, nicht zwingend, sondern die, also damals hat man noch die unter 18-Jährigen auch noch, die Deutschen noch dazu gerechnet.
Okay.
Also, wie gesagt, doppelter Rechenfehler und da kam dann raus, dass im Osten dass es insgesamt 328 dann sind. Also 72 neue Wahlkreise wurden geschaffen. Und das waren zu viel. Und das hat man auch gesehen bei den Wahlen, bei den drei Wahlen, die danach folgten, auch mit weitgehender, also ohne Veränderung der Wahlkreisgrenzen, weil nämlich die ganzen Überhangmandate fast alle im Osten angefallen sind, weil die Wahlkreise eben zu klein sind. Also man hätte, wenn man es korrekt berechnet hätte, hätte man, das, wie gesagt, die Zahlen waren nicht ganz klar, da hätte man bis zu 7 Wahlkreise weniger gebraucht. Aber tatsächlich, und dann gab es, also 2002 gab es die große Wahlkreisreform, wo es dann hieß, wir wollen unbedingt die Zahl der Wahlkreise reduzieren, nämlich um höchstens 100 und wir wollen am Ende unter 300 haben. Also da gab es einen Zahlenkorridor und unter 300. Das haben sie ja deutlich geschafft mit 299 und das ist bis heute so geblieben. Die Zahl ist unverändert und dann, es ist aber so, vor jeder Wahl wird geschaut, welches Land hat Einwohner abgegeben oder deutsche Einwohner abgegeben, welche dazugewonnen. Also heute macht man es tatsächlich vor jeder Wahl, dass man die Wahlkreisgrenzen anpasst. So, das ist lange Rede, kurzer Sinn, aber ich fand es interessant, dass einfach Oberbayern einfach ein Wahlkreis geschenkt wurde, weil es irgendwie, das ist wie wenn man sagt, ich habe drei Kinder und jeder kriegt einen Bonbon und dann kommt aber noch ein viertes Kind um die Ecke und sagt, ach, das wäre jetzt ungerecht, dann kriegst du auch noch einen Bonbon, obwohl so. Ich keins habe. Ja.
Na, ist doch egal. Das so. Ist ja sowieso Politik.
Entschuldigung, deswegen, du bist jetzt wieder aufgewacht und darfst dich demnächst...
Nee, alles gut, ich fand es total spannend, deine Rede über Hannover. Gut.
Du darfst den nächsten Buchstaben wieder ankündigen, nämlich jetzt kommen wir zum X.
Genau, ich habe Twitter tatsächlich.
Ja.
Das passender geht es ja eigentlich nicht mit dem X. Elon Musk hat vor anderthalb Jahren Twitter gekauft für 44 Milliarden.
Mhm.
Twitter ist jetzt, glaube ich, noch 12,50 Euro wert. Ist ein Sammelsurium von rechten Hetzparolen und es wird ja auch kaum noch zitiert. Also ich glaube, weil die meisten, also früher hieß es ja immer, der und der Politiker sagte auf Twitter das oder der und der sagte auf Twitter das. Jetzt wird ja immer gesagt, auf X früher Twitter und ich glaube, selbst das ist den meisten zu umständlich, um das noch zu formulieren. Ich bin jetzt bloß mal gespannt, was es für ein Nachfolgemedium geben wird, weil Twitter, weil Facebook, Instagram, TikTok und so sind ja nicht wirklich gut für dieses Short-Messaging-System. Mark Zuckerberg hat jetzt ein neues System habe ich schon wieder vergessen. Das könnte das neue Twitter werden, aber da müssten sich ja quasi alle da anmelden, ich weiß es nicht genau. Aber Elon Musk hat es tatsächlich geschafft und das hat, glaube ich, auch seinen Nimbus jetzt endgültig zerstört, dass es tatsächlich ein rechter Hetzer, Populist, ein sehr dummer Mensch ist tatsächlich und das führende soziale Netzwerk, also alle Krisen, Facebook ist ja untergegangen, StudiVZ ist und so, aber Twitter war immer, Twitter war eigentlich eines der ersten.
Mhm.
Und war immer stabil am Markt, weil du da quasi eigentlich, also gut, konntest auch Bilder und so, aber Twitter war immer Wort. Es ging um kurze Mitteilungen, fasse dich kurz und sende was aus. Und viele Politiker haben Twitter benutzt. Ich weiß zum Beispiel, dass zur Bundestagswahl 2009 wussten viele Kandidaten schon vor 18 Uhr, weil auf Twitter das schon geleakt, dass es dann nicht mehr passiert, wussten schon, dass es schwarz-gelb wird. Und
auch übrigens Julia Klöckner, damals noch CDU, einfache CDU-Abgeordnete 2009, die war Schriftführerin im Bundestag und durfte die Bundespräsidentenwahl auszählen, die ja damals sehr knapp war, wo es hieß, kann Horst Köhler es im ersten Wahlgang schaffen? Und dann hat sie also, es gab glaube ich eine Stimme mehr als nötig dann, sonst wäre es im zweiten Wahlgang dann geworden, aber sie hat dann Entwarnung gegeben per Twitter aus dem Auszählungsraum. Es gab dann auch ein bisschen Ärger, weil das macht man einfach nicht.
Genau, und das war es einfach geschafft, dass eines der größten sozialen Netzwerke, was wir haben.
Entschuldigung, das war, da war irgendwas mit Fußball, das kann auch 2010 gewesen sein. Nee, es war tatsächlich der Fußball. Und dann schrieb sie auf Pfälzisch, ihr könnt weiter Fußball gucken. Wahlgang hat geklappt. Aha. Und also das ist Julia Klöckner at its best.
So.
So, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, wie immer.
Nö, alles gut. Also das ist mein Ding mit X für das ja, Elon Musk und der Ruin von Twitter.
Ja, aber Twitter hatte ja immer gegenüber den anderen sozialen Netzwerken auch den Vorteil, dass da gar nicht so viele drauf sind, sondern nur die Multiplikatoren, also die Journalisten, Politiker.
Genau.
Und dadurch kam ja viel häufiger in der Tagesschau, jemand hat auf Twitter was geschrieben, als dass er auf Facebook was geschrieben hat. Und das,
genau.
Und diese Bescheidenheit, dass man sagt, wir brauchen eigentlich gar nicht alle, sondern die Leute sollen es einfach über andere Medien dann erfahren. Das war halt dieses schlaue Geschäftsmodell. Und klar, wenn sich die Nutzungsbedingungen dermaßen auch von Tag zu Tag immer ändern, dann ist man irgendwann seine ganzen Leute auch wieder los. Ist ja klar.
Das ist richtig.
So, ich habe bei XVI, also 16 auf Römisch, und du ahnst, wer da kommt, wobei es fast geschummelt ist, weil der Typ ja nicht mehr im Jahr 2023 gestorben ist, Benedikt der 16.
Ach so, nee.
Sondern am letzten Tag 22. Und
da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen.
Echt nicht?
Nee. Also bei aller Liebe, der Typ, also wie gesagt, mein Verhältnis zur Kirche ist ja sowieso nicht existent. Also die Kirche ist mir einfach egal.
Ja.
Und mir ist mir auch egal, wer Papst ist und deswegen.
Ja, also ich fand es halt interessant, dass wir, oder letztes Mal konnten wir nicht im Jahresrückblick darüber reden, weil wir das ja auch so wie jetzt voraufgezeichnet haben. Und dass man am Ende des Jahres dann doch immer ein paar Dinge hat, die noch passieren, die aber nirgends auftauchen. Und für mich war es noch eine Besonderheit. Ich habe ja früher mal vor Jahren ein Papstprogramm gespielt mit zwei Kollegen.
Das ist richtig.
Henning Ruwe und Ben Cohen. Und wir haben das dann auch in der Distel immer mal wieder gespielt. An dem letzten Tag, der letzten frisch gepresst Ausgabe, die war ja Silvester 22,
genau.
Das war für mich dann so ein gewisser Abschluss, dass also dann der Protagonist dieses Papstprogramms auch sich beendete. Und deswegen hier nochmal, sei nochmal erinnert an Benedikt Xvi. So,
Xvi. Genau.
Okay, du sagst mir jetzt was.
Nee. Oder hast du das bei deinen Voraussagen mit drin?
Was denn?
Was jetzt mit Franzmann wird. Franzmann im nächsten Jahr.
Nee, das habe ich jetzt in der Voraussage noch nicht drin.
Weil du hast ja also so viel Papstrücktritte schon vorausgesagt hier.
Achso, wir hatten, das kann man jetzt an dieser Stelle schon mal einfügen, die Frage 9. Die wir auflösen wollen. Wir haben uns gegenseitig Fragen gestellt mit Prognosen für 2024. Tritt Papst Franziskus zurück? Hast du gesagt ja und ich habe gesagt nein.
Okay.
Und die Lösung ist nein.
Nein.
Also ich habe einen Punkt.
5 zu 3.
5 zu 3, richtig. Und den letzten lösen wir ganz am Schluss auf.
Gut, okay.
W.
Nee. W.
Nein. Nee,
hatten wir gerade.
Y. Jetzt, Entschuldigung. Leichte Verwirrung.
Ich habe bei Y yeah. Was meine ich damit?
Walter Ulbricht.
Nein. Aber es geht in die richtige Richtung.
Nein, es gab mal ein schönes Zitat von 1965, ist auch auf Ton aufgenommen,
genau.
Wie er sich auf dem 11. Plenum ausließ. Ja, also die Beatles und er
sagte, schön, das immer mit diesem ganzen die Volksdemokratien haben so zündende Melodien.
Wenn der als die Beatles aufgetreten wäre, das wäre eigentlich auch als Vorgruppe, ja. Aber genau. Was meinst du mit dem?
Die Beatles haben einen neuen Song rausgebracht, tatsächlich. Also man hat irgendein altes Klavierding von John Lennon gefunden, was er aufgenommen hat. Und die haben es jetzt durch KI geschafft, das Klavier an alles rauszurechnen. Und haben jetzt einen neuen Beatles-Song quasi rausgebracht, was total lustig ist, weil 50% der Beatles tot sind. Und die restlichen, naja. Ich sag mal so, sie können sehr gut Tremolo auf ihren Instrumenten spielen.
Die haben sich gedacht, warum sind wir nicht schon tot, als sie das mitspielen mussten wahrscheinlich.
Genau. Und ich habe es mir angehört, es ist ein netter Beatles-Song, hat auch nicht weiter für Aufmerksamkeit gesorgt, aber das zeigt mal wieder, wie sehr man doch versucht, durch Nostalgie, Cash Grab und so weiter zu erzeugen. Also es ist unschön gewesen, muss ich wirklich sagen. Der Song ist nett, hat mir ganz gut gefallen, aber ich halte das alles für Blödsinn. Was soll das?
Ja, und es kann auch, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt das große Betätigungsfeld der KI sein wird, dass man da jetzt noch also dass man eben die Kunst dadurch ersetzt, weil das, man genau. will einfach die Künstler sehen und also gut, man könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel eine KI von Thomas Gottschalk Wetten, das moderiert und zwar ohne Schweini und Schweigi und auseinander zu. Also zu verwechseln.
Nein, sie würde es auf jeden Fall besser machen als Thomas Gottschalk.
Genau, also das wäre vielleicht das Einzige, wo die KI noch was machen könnte, aber ansonsten Beatles würde ich schon als zu hohe Kunst einstufen, um da ersetzt zu werden.
Das ist richtig.
Ich habe Ypsilanti, die kennen wir noch, Andrea Ypsilanti, frühere hessische SPD-Vorsitzende und die hat jetzt nach dem Asylkompromiss, den ihre Kollegin Faeser auf EU-Ebene erreicht hat, hat sie ganz wütend ihr SPD-Parteibuch zurückgegeben, weil sie eben der Meinung ist, das geht komplett in die falsche Richtung, hat am Schluss auch vor der Landtagswahl auch zur Wahl der Linkspartei aufgerufen, sehr erfolgreich. 3% der Hessen können nicht irren, kann ich da nur sagen.
Richtig.
Also irgendwie, ich fand die ja früher sehr gut, als sie eben versucht hat, hessische Ministerpräsidentin zu werden, gegen damals Roland Koch, der ja durch einfaches Abwarten dann und durch Sticheln dann geschafft hat, Teilen der SPD-Fraktion in Hessen diese Linkspartei so madig zu machen. Es hätte ja nur mit der Linkspartei zusammen gereicht und den Grünen, dass das dann einen Tag vor der geplanten Ministerpräsidentinnenwahl auch gescheitert ist. Und das fand ich tatsächlich sehr ärgerlich damals. Aber anscheinend hat sie sich dann doch wirklich so weit von der Realität entfernt, dass sie jetzt wegen des Asylkompromisses, der ja sowieso nicht zum Tragen kommt, sieht man ja bis heute, der keine Auswirkungen hat, rausgegangen ist. Aber klar, das genau. Y ist immer schwer zu besetzen, wenn wir damals Jahresrückblicke gemacht hätten, hätten sie wahrscheinlich, jedes Jahr hätten wir sie da eingesetzt.
Wahrscheinlich, ja.
Sie ist übrigens ist auch nochmal aus dem Schatzkistel der Geschichte, die hessische Regierung, hessische Verfassung verbietet ja Angehörigen ehemaliger Herrscherhäuser die Mitgliedschaft in einem Landeskabinett. Das ist eigentlich egal, denn es wurde bisher nicht eingehalten. Also es gab einen, Rupert von Plotnitz von den Grünen, der auch sozusagen Nachkomme ist von irgendwelchen Hochadligen, aber der war trotzdem Landesminister und die Andrea Ypsilanti ist nicht Nachkommen, sondern hat diesen Namen sich erheiratet von einem griechischen Adligen. Genau. Denn die Ypsilantis waren im 19. Jahrhundert auch führend in der damaligen griechischen Regierung.
Genau.
Aber das nur nebenbei. So, wir kommen zum großen Finale, zum Z.
Ja, ich habe das sehr schöne zurückgetreten worden. Und zwar, das ist jetzt kein politisches Thema tatsächlich zum Abschluss, aber Z ist nun mal zum Schluss. Und zwar geht es mir natürlich logischerweise um Hansi Flick, also um die Krise des deutschen Fußballs. Mhm. Ist ja wirklich schlimm. Also Hansi Flick, also zweimal nacheinander beim großen internationalen Turnier aus der Vorrunde rausgeflogen. Hansi Flick hat von Anfang an, er ist der schlechteste Bundestrainer, den wir jemals hatten. Der beste übrigens Joachim Löw tatsächlich, hätte er 2014 aufgehört, wäre es noch besser gewesen. Er hat quasi alles Schlimme von Joachim Löw war nach 2014, nach der WM gewinnt.
Du meinst die Bilanz halt, jetzt an Länderspielbilanz ja, oder was?
Ja, natürlich. Genau. Da wird das ja. Es gibt ja diese berühmte Statistik, wo im Prinzip die Länderspiele mit Punkten bewertet werden. Mhm. Also gewonnen 3, unentschieden 1 und verloren 0. Und ja. Da hat Joachim Löw, und dann wird das aber sozusagen noch durch die Amtszeit geteilt.
Oder durch die Zahl der Spiele, ja.
Ja, irgendwie so. Also da ist Joachim Löw halt mit Abstand der Erfolgreichste. Mhm. Und das war aber wesentlich besser bis 2014. Hansi Flick war der Schlechteste und Julian Nagelsmann ist auf dem Weg, der Schlechteste zu werden. Also es ist wirklich, der hat ja noch nicht so viele Spiele, aber... Und ich habe mir einfach das mal angeguckt und habe gesagt, Leute, lasst es doch einfach. Die Deutschen werden alle 20 Jahre Weltmeister. Außer in den 90ern. da war es 4 Jahre zu früh. Eigentlich hätten wir erst 94 Weltmeister werden dürfen. Dann hätte es genau gepasst. Ja. 54, 74, 94, 2014. Das heißt, das nächste Mal Weltmeister werden wir 2034. Mhm. Und bis dahin kann man es doch lassen.
Ja, stimmt.
Ich würde es einfach gar nicht machen.
Wobei, Europameister, das wird mal wieder Zeit. Das ist jetzt schon sehr lange her.
1996.
Genau, aber bis dahin war das auch öfter. Auch einmal in jedem Jahrzehnt. 72, 80. Ja. Nee, also 80.
Ja, 72, 80. Also, ja, seit es Europameisterschaften gibt, 72, 80, 96. Gut,
jetzt wird mal wieder Zeit.
Im neuen Jahrtausend haben wir es noch nicht geschafft. Aber wir werden es auch nächstes Jahr nicht schaffen.
Ja, und 96 auch nur deswegen, weil Helmut Kohl damals noch im Tor stand.
Genau. Und Oliver Bierhoff zufällig einen Ball vor die Füße gekriegt hat und es das sogenannte Golden Goal gab. Egal, genau, lasst also, es, baut im Jahr 2032 ja. wieder eine Nationalmannschaft auf, bereitet euch auf die WM, wo immer die dann auch sein wird, vor.
Auf dem Mondkrater Kopernikus vielleicht.
Nein, also wenn es so weitergeht jetzt mit dem, wird sie wahrscheinlich im Erdinnern. Also es ist halt wichtig, dass es da ganz heiß ist, damit man da ganz viele Stadien bauen kann, die gekühlt sind. Also wird es entweder auf der Sonne oder im Erdkern sein.
Ja, aber das Tragische ist ja, dass der Einzige, der dann zwischen Nagelsmann und Flick noch ein einziges Spiel gewonnen hat, nämlich sein
Einzel. Das war Rudi Völler.
Das war Rudi Völler. Und zwar gegen Frankreich, ist auch nicht so leicht.
Gegen den Erbfeind, sehr schön.
Also, dass ausgerechnet der dann ausgegraben wurde. Und
ja, das war doch aber klar. Ein guter Trainer ist kein guter Taktiker. Ein guter Trainer ist in erster Linie guter Motivator.
Und apropos und Motivator.
Im Idealfall dann auch noch ein guter Taktiker, siehe Jürgen Klopp. Ja. Ich halte Jürgen Klopp nach wie vor für den besten deutschen Trainer, den wir jemals hatten. Mhm. Weil der wirklich eine Konsistenz an Leistung, Intelligenz, der ist ja auch hochintelligent. Also für einen Fußballer ist das ja erstaunlich, wie intelligent dieser Mann ist. Mhm. Das ist wirklich, den höre ich im Interview halt wahnsinnig gerne zu. Der hat Ahnung von dem Scheiß, der hat aber die nötige Portion Selbstironie. Und ich glaube, dass der wirklich ein guter Vermittler auf dem Platz ist. Mhm. Und der hat aber auch die nötige Konsequenz und das nötige Durchhaltevermögen. So Typen wie Rehagel zum Beispiel, das waren immer gute Motivatoren. Aber ein Typ wie Achim Löw zum Beispiel, der ist einfach ein guter Taktiker. Mhm. Aber mit Motivation, sagen wir mal, wirklich konfliktfähig war der auch nicht.
Ja, und bei Flick, also es gab ja dann diese Doku über die WM-Teilnahme bei Amazon, mehrteilig, und das war ein richtiges Trauerspiel. Das war richtig so schmerzhaft, wie er dann so saß in so einem Konferenzraum, in so einem Seminarraum quasi in diesem Luxushotel mit der Mannschaft, und dann spielte er da irgendwelche PowerPoint-Präsentationen ab, und aber immer mit verbunden damit, das war gestern nix, das müsst ihr besser machen. Und also er hat die richtig beschimpft, und aber ja auch natürlich mit einem Grund, aber es war irgendwie alles so traurig, weil das nächste Spiel war ja dann auch wieder nix, oder dieses Eins haben sie ja gewonnen und so, und dann knapp rausgeflogen, weil das Parallelspiel dann ungünstig verlief. Also wirklich, es ist halt tragisch, wenn man vorher diesen Vertrag mit Amazon abschließt.
Genau, und irgendwas muss ich ja dann draus machen.
Ja. Und also deswegen, also Motivator hat er wirklich bewiesen, dass er das nicht ist. Aber und die saßen aber auch alle so da, so wie Nachsitzen einfach, wie Schüler, was sie ja auch sind. Also sind ja letztlich kleine Jungs.
Genau.
Die
meisten haben in ihrem Leben noch nicht eine Minute gearbeitet. Ja. Das muss man ja wirklich sagen. Ich will das jetzt nicht in Abrede stellen, auch Fußball ist im gewissen Sinne Arbeit, klar. Aber es ist halt eine ganz eigene Welt.
Genau, und man muss denen zu jedem Zeitpunkt das Handy wegnehmen, damit sie endlich, oder dann auch hier, du musst jetzt das Interview geben. Oh nö. Also okay, das sehr zu empfehlen, wenn man sich wirklich von allen Schmerzen vorher befreit. Das ist nicht leicht anzuschauen. So, mein Z ist ein etwas ernsteres Thema, nämlich Zeugen Jehovas. Mhm. Ist zweimal in Erscheinung getreten. Einmal gab es ja diesen Amoklauf in Hamburg von einem, wo ich denke, ja, wer ehemaliger Zeuge Jehovas oder wer jemals Zeuge Jehovas war, der kann ja schon mal einfach nicht ganz richtig im Kopf gewesen sein. Der hatte sich aber dann so weit davon entfernt und so einen Hass entwickelt, und das, da war er komplett irre, und dann hat er sich auch umgebracht dabei. Und dann ist vom Bundestag beschlossen worden, ein Mahnmal für die Ermordeten, also nicht für diese von Hamburg, sondern von Nationalsozialismus. Die waren ja eine Gruppe, die Nationalsozialisten aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit auch ermordet haben oder eingesperrt. Und ja, muss ich sagen, ist für mich ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits waren sie eine Opfergruppe, andererseits sind sie auch, haben sie einfach schon immer eine totalitäre Ideologie gehabt.
Also kann man sagen, sie sind voll die Opfer.
Ja, ja, aber sie sind eben auch Täter in Bezug auf ihre auf die Ideologie, auf die Art und Weise, wie sie mit ihren Mitgliedern, die vielleicht aussteigen wollen, umgehen. Und das war eben auch schon immer so. Sie sind eine menschenfeindliche Religion. Gut, ist vielleicht ein Synonym, aber sie...
Wollte ich gerade sagen, also das erklärt sich ja quasi von selbst.
Es ist natürlich die Steigerung allen, was sonst das Christentum zu bieten hat, an Absurdität und auch an Verachtung Andersdenkender. Und da muss man sagen, warum muss jetzt so eine Gruppe, so eine Religion ein extra Mahnmal kriegen, wo man dann betont, wie toll die Religion ist. Also es wird ja dann auch Gedenktage geben und Gedenkveranstaltungen und da muss man sagen, nein, es ist einfach Dreck. Es ist wirklich Hass und Verachtung.
Ich sehe das so.
Die sagen ja, das Paradies wird kommen und wir sind die Einzigen, die dann reinkommen. Wir sind die echten Zeugen und alle anderen kommen in die Hölle, okay. Und sie beteiligen sich nicht an der Gesellschaft, also dürfen keinen Wehrdienst leisten. Gut, das ist inzwischen eh abgeschafft. Dann, sie dürfen kein Blut spenden und sie müssen oder sie wirken auf ihre Mitglieder an, dass sie bei Operationen auch keine Blutkonserven annehmen, wodurch natürlich vielleicht auch manche sterben. Also das ist wirklich absolut verabscheuungswürdig, diese Religion.
Ja, aber stell dir vor, es ist Feiertag und es geht keiner hin. Also ich sehe das immer so ein bisschen.
Ja, aber das Mahnmal kostet ja uns alle Geld.
Ja, das ist ein
natürlich, es gibt das Mahnmal für die ermordeten Juden, dann gibt es für die Sinti und Roma, dann gibt es für die Homosexuellen. Das hat ja alles seinen Grund. Aber warum schließt man die nicht in die Menschen ein, die ermordet wurden? Und warum kriegt jetzt diese Religion quasi eine Werbefläche?
Genau. Also wie gesagt, das Grundproblem ist, natürlich gibt es auch Arschlöcher, die Juden waren. Natürlich gibt es auch Arschlöcher, die Sinti oder Roma waren. Oder jetzt, das darf man glaube ich auch nicht mehr sagen.
Darf man auch nicht mehr sagen, ist absolut verboten.
Ich weiß nicht mehr genau. Weil die Leute ausschließt.
Das Gendern in der Originalsprache ist anders. Das heißt nicht Sinto oder Sinta. Das heißt Sintize und Romnia. Also das muss man ja aber wissen. Das ist ja ganz klar.
Ja, egal. Man könnte einfach wieder Zigeuner sagen. Aber auch das ist ja wieder negativ belastet. Also in Ordnung. Aber auch da gibt es Arschlöcher, auch bei den Homosexuellen gibt es mehr als genug Arschlöcher und wir kennen beide mindestens ein Beispiel. Aber darum geht es nicht. Die Gruppe an sich, das war okay.
Jetzt muss ich mal kurz fragen, wen meinst du?
Weiß ich nicht, aber wir kennen doch
bestimmt. Der frühere US-Botschafter in Deutschland, Grenell zum Beispiel.
Ah, der ist schwul?
Ja.
Okay. Da wünscht man sich natürlich einen Scheiterhaufen zurück. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Okay, wir brechen hier an dieser Stelle das Thema ab.
Genau, aber dass eben wirklich so eine Religion, eine Religionsgemeinschaft, da kann man sagen, Juden sind auch eine Religionsgemeinschaft, das stimmt aber nicht ganz. Die Juden sind auch eine Volksgemeinschaft, das darf man bitte nicht vergessen. Das ist der große Unterschied zu einer anderen Religion, dass man als jemand jüdischen Glaubens ist, ist man auch zeitgleich Mitglied eines Volkes. Das ist ja in keiner anderen Religion der Welt so. Darum hörst du ja auch nie auf, Jude zu sein. Selbst wenn du die Religion ablehnst.
Das ist so eine Besonderheit. Und deswegen, und selbst die Juden, die nicht gläubig sind, fühlen sich ja trotzdem zugehörig. Marcel Reich-Ranicki zum Beispiel war so ein Beispiel. Der hat
also
mit
halt
der Religion nichts
Juden.
Zu tun. Ja.
Genau. Es gibt halt säkulare Juden, was ja an sich schon ein Widerspruch in sich ist. Deswegen haben die auch ihren eigenen Staat. Also man könnte sagen, es sind Israel. Ich weiß es nicht. Es ist auch egal. Thema, wir sind durch mit unserem Jahr.
Mit dem Alphabet. Sehr schön. Und jetzt kommt noch die 10. Frage, die ich aufzulösen gedenke. Wir haben uns gefragt, womit hat der Woke-Aufreger des Jahres 2023 zu tun? Und du hast getippt, es ist irgendwas mit Penis, also dass jemand irgendwie seinen Penis zu sichtbar herausstellt oder was auch immer. Ich hatte gesagt, es hat mit der Hautfarbe zu tun. Also ich vermute, dass wir beide Unrecht hatten, denn also an was ich mich erinnere, war ja das Allerschlimmste, was in der Hinsicht im Jahr passiert ist, war ja das AWO-Ballett in Mannheim bei der Bundesgartenschau, weil das haben so 6 ältere Damen, haben da quasi eine musikalische Weltreise gemacht und haben sich da Sombreros aufgesetzt. Und das ist natürlich alles ganz, ganz schlimm, weil die Armen, weil wir ja, die Deutschen haben ja bekanntlich ganz viele schlimme Kolonialverbrechen in Mexiko begangen und so weiter.
Ja, naja gut, aber es ist schon ein Klischee, was man, also ich weiß nicht, würdest du dir auf der Bühne noch ein Sombrero aufsetzen?
Klar.
Ich nicht.
Ich würde alles machen.
Okay, ich weiß, du bist ja schmerzfrei.
Ja.
Aber dann hat es ja was mit der Hautfarbe zu tun und damit kriegst du den Punkt und weil das jetzt so an den Haaren herbeigezogen ist, gebe ich dir sogar 2 Punkte dafür.
Ne, das kann ich nicht annehmen, denn dann wäre ja Gleichstand.
So.
Also, nee, du hast schon gewonnen mit 5-4, und damit kann ich auch leben, weil ich ja im nächsten Jahr gewinnen werde.
Nee, pass auf, das ist Kommunismus, Alter. Ja, immer Gleichstand, verstehst du?
Stimmt, ja. Weil die Bundesjugendspiele sind ja auch abgeschafft worden dieses Jahr.
Genau.
Also, weil einfach niemand mehr gewinnen darf und keiner mehr. Ne, vor allem darf keiner mehr verlieren.
Genau, ich verstehe das aber im gewissen Sinne. Bei uns hieß das ja Spartakiade oder halt Leistungsvergleich.
Hieß es bei euch echt immer noch Spartakiade?
Nein, hieß es.
Ja, aber hieß es früher in den 80er?
In den 80er-Zeiten, ja.
Echt?
So, und das war natürlich für unsportliche Schülerinnen und Schüler, wie mich zum Beispiel, war das tatsächlich die Hölle. Weil du auch ja von allen angepöbelt wurdest, übrigens auch von den Lehrern. Ja, was natürlich aus heutiger Sicht pädagogisch, ich ärgere mich manchmal so, ja, dass mit meinem jetzigen Wissen, dass wir den Lehrern, ich hätte die einfach, selbst zu DDR-Zeiten hätte ich die von gar nicht ziehen können. Weil die mich einfach, die hatten meine Klamotten zerstört, die sagen, ich bin eine Schnecke. Das sind so Sachen, die eigentlich überhaupt nicht gehen.
Ja.
Also auch damals schon nicht.
Ja.
Es war zutiefst ehrverletzend. Egal. Kommen wir zu unserer nächsten Prognose.
Machen wir mal eine Sonderfolge zu. So.
Genau.
Ja, also wir wollen uns natürlich für 2024 auch wieder 10 Fragen vornehmen.
Genau.
Und da interessiert mich natürlich jetzt, was du, fang du mal an mit deiner ersten Frage.
Also meine erste Frage ist, es ist ein bisschen kompliziert jetzt, also die Grundfrage ist, was wird die höchste Prozentzahl der AfD bei den nächsten Landtagswahlen? Und das wird ja wirklich, die gehen ja in Stammländer rein. Also wir haben in Sachsen, wir haben in Thüringen, wir haben in Brandenburg Landtagswahlen nächstes Jahr. Nur da übrigens.
Mhm.
Und da besteht ja die Gefahr, dass die AfD ein sehr hohes, also bis jetzt ist sie in allen Umfragen die stärkste Kraft. Und was wird das höchste Ergebnis sein und wo?
Ja, also es ist ja so, die Landtagswahl in Sachsen und Thüringen, die wird am 1. September sein, in Brandenburg am 22. September. Deswegen vermute ich, dass die Leute nach den ersten zwei Wahlen so geschockt sind, dass sie in Brandenburg dann tatsächlich weniger AfD wählen. Dort amtierende SPD unter Woidke noch ein bisschen stärker abschneidet als gedacht.
Also es hängt auch so ein bisschen mit meiner zweiten Frage zusammen, die ich jetzt gleich mal reindroppen muss, weil das ja alles so ein bisschen voneinander abhängt, nämlich wie hoch wird das erste Wahlergebnis vom Bündnis Sahra Wagenknecht, das ja die Europawahl ist.
Mhm.
Und wenn die sich sozusagen etablieren, wird ja das Wahlergebnis für die AfD vermutlich ein bisschen anders aussehen. Aber gehen wir mal vom jetzigen Standpunkt aus. Also du denkst, meine Prognose ist Thüringen tatsächlich. Und welches Ergebnis wird es vermutlich werden?
33.
Was?
33.
So, das ist mein Tipp. 33% in Thüringen. Den Punkt gibt es übrigens nur, Thema, du schreibst ja fleißig mit, wenn sowohl das Bundesland als auch das Ergebnis. Also wenn es Thüringen ist und dann wäre da mit dem Ergebnis näher. Also ich weiß nicht, was sagst du?
Also dann sag ich mal Sachsen, weil das ist ja grundsätzlich einfach auch von der Bevölkerung her noch näher an so einer AfD, also aus meiner Sicht an so einer AfD-Mehrheit dran. Also ich sag mal noch ein bisschen höher, sagen wir 35 in Sachsen.
Okay.
Und in Sachsen gibt es tatsächlich auch noch die Gefahr, dass wenn die unglücklichsten Umstände zusammenkommen, das ist zwar unwahrscheinlich, aber möglich, dass die sogar im Parlament die absolute Mehrheit kriegen. Nämlich
also
wenn
die Grünen rausfliegen, wenn die FDP rausfliegt.
Und die SPD, die liegt da bei 7,7% bei der letzten Wahl. Schlechtestes Ergebnis jemals bundesweit bei einer Landtagswahl. Und wenn sie noch 2,7 dazu verliert, dann ist sie auch raus. Dann gibt es nur noch die CDU und die AfD, und wenn die dann knapp vorne liegt und die, nee,
wobei
das rein theoretisch, nee, genau, also wenn die dann, die AfD dann vor CDU und Linke liegt, dann hat sie mehr Mandate als die und damit die absolute Mehrheit. Also das will ich jetzt nicht an die Wand malen, aber ich glaube, in Sachsen ist die Gefahr am allergrößten, dass das passiert.
Genau.
So, meine erste Frage ist, wer wird Fußball-Europameister? Wir sind ja qualifiziert, da muss man ja glücklich sein,
genau,
dass die Deutschen qualifiziert sind.
Genau.
Wenn jetzt jemand sagt, habe ich aber nichts von gehört in den Nachrichten, ja, also wir sind als Gastgeber qualifiziert.
Also da es ja bei Europameisterschaften sehr oft Underdog-Europameister gibt, ich sage Dänemark oder Griechenland oder, ja, Portugal ist ja nicht wirklich, aber ja, so sage ich Frankreich. Einfach so. Das ist ja, jetzt so mein erster spontaner
Also ich habe mal Impuls. Nachgeschaut, tatsächlich bei der, in der FIFA-Weltrangliste sind die Franzosen zurzeit die beste europäische Mannschaft. Nach den Argentiniern, die ja auch Weltmeister sind. Also wenn sozusagen...
Was ja auch das Endspiel übrigens war.
Ja, die geringste Wettquote hätten die Franzosen, weil sie eben am weitesten oben stehen. Deswegen sage ich jetzt mal, ich gönne es, um ehrlich zu sein, gönne ich es mal den Niederländern mal wieder.
Okay, stimmt. Die sind es erst einmal gewesen.
Die sind auch nicht so schlecht zurzeit anscheinend. Mhm. Bin jetzt kein großer Fußballexperte. Meine Freundin würde jetzt wieder sagen, du weißt doch da gar nichts drüber. Mhm. Oder du, vor allem, du guckst nichts, du interessierst dich nicht, aber...
Du hast eine Meinung. Du bist ja ein deutscher Mann.
So.
Du guckst nichts, aber du hast eine Meinung.
Deswegen, ich habe auch einen Podcast. Das ist ja für deutsche Männer auch. Das steht ja.
Wichtig.
Ja. So. Es wird noch so im Personalausweis so eine Spalte eingefügt: Podcast-Name.
Genau. Wir haben ja. Nächste Frage, meine?
Ja, die hattest du ja schon gedroppt.
Ja, genau. Wie hoch wird das erste Wahlergebnis von Bündnis Sahra Wagenknecht, also jetzt bei der Europawahl? Mhm. Also, ich bin jetzt mal ganz optimistisch, sage 10%.
Ja, dann würde ich drunter gehen und sagen, 8. Ich sag 8.
Okay, es zählt, wer näher dran ist.
Okay.
Ja, wenn, also unter der Voraussetzung, dass sie überhaupt eine Partei zustande kriegt. Also eine wählbare, also eine zur Europawahl wählbare Partei zustande kriegt. Du kannst ja bei der Europawahl, ist ja der Sonderfall, dass du sowohl Landeslisten als auch Bundesliste, ich denke, eine Bundesliste kriegst du zustande.
Ja, auf jeden Fall, eine Landesliste wird es nicht geben. Also das macht ja immer nur die Union, weil sie eben auch nicht in allen Bundesländern antritt, wegen CSU. Ansonsten, die anderen Parteien sind alle per Bundesliste drin, weil man da auch weniger Leute braucht natürlich.
Genau, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie zur Europawahl antritt und es gibt ja auch keine 5%, also dass sie, also die Frage ist, wird sie Spitzenkandidatin, das ist jetzt nicht die Voraussage, aber wird sie als Spitzenkandidatin antreten? Ich denke schon.
Ich denke auch, ob sie das Mandat dann annimmt, ist wieder was anderes. Das ist ja was anderes.
Aber
dass sie vorne draufsteht auf Nummer 1.
Auch das wird sie erstmal machen. Auch das wird sie ja erstmal machen.
Nee, das ist tatsächlich eine besondere, oder es ist nicht so, wie wenn man zum Beispiel in einem Landtag sitzt und gleichzeitig dann in den Bundestag gewählt wird oder umgekehrt. Das war ja bei Frauke Petri der Fall. Und bei ihrem Mann Markus Prezell, die saßen ja für kurze Zeit in zwei Landtagen. Und das ist ja,
im Landtag und im Bundestag.
Und das ist bei Bund und Europa oder Land und Europa verboten. Man darf wirklich an dem Tag, wo man das eine Mandat annimmt, gilt das andere als erloschen.
Dann wird sie es nicht annehmen.
Genau, also oder zumindest ab dem Zusammentritt des Europaparlaments muss man dann aus dem Bundestag raus. Das ist eben, es war auch nicht immer so, aber das ist auch in anderen Ländern so, dass das eben nicht vereinbar ist.
Und dann wird es dann, wenn sie jetzt aus dem Bundestag ausscheiden sollte, wird es dann einen Nachrücker geben? Ja doch schon, ne? Das ist ja egal, oder?
Genau, da rückt jemand nach von der jeweiligen Landesliste. Genau, ganz regulär, als ob es quasi diese Spaltung nicht gegeben hätte.
Genau, das wäre jetzt meine Frage.
Ja.
Genau. Gut.
So, meine Frage Nummer 2, beziehungsweise jetzt Frage Nummer 4 ist, wird Trump vor der Präsidentschaftswahl in den USA zu einer Haftstrafe verurteilt werden?
Nein.
Okay, also du meinst, die Prozesse kann er noch so lange rauszögern?
Ja, also das schafft er zumindest, das bis nach der Wahl zu verschieben.
Okay. Dann sag ich mal, er hat ja 4 Verfahren laufen, also das ist in irgendeinem, das sind ja auch ganz verschiedene Voraussetzungen, ganz verschiedene Regeln, dass es in irgendeinem Staat dann tatsächlich doch gelingt, ihn zu verurteilen. Es ist ja auch immer die Frage, ist es dann letztinstanzlich oder nicht, aber ich sage, es fällt ein Urteil zu einer Haftstrafe vor der Wahl.
Okay.
Und dann ist ja auch schön, dass wir uns unterscheiden, sonst gäbe es ja nichts zu gewinnen. So.
So.
Frage 5 von dir.
Was?
Also 5, die dritte. 4.
Ja, ach so, ja, deswegen. Welches historisch, also wir haben zurzeit, wird ja sehr viel Historisches verfilmt. Du hast Serien, da wird sehr viel rausgebracht. Du hast jetzt über, wie gesagt, Deutsches Haus zum Beispiel oder Sissi wurde verfilmt. Dann wurde jetzt Marie Antoinette wurde als Serie rausgebracht. Es gab jetzt eine große Napoleon-Verfilmung zum Beispiel mit Joaquin Phoenix. Welches historische Großereignis wird nächstes Jahr verfilmt?
Oh, das ist eine interessante Frage, ja.
Ich persönlich tippe auf die Ukraine-Besetzung. Damit da mal wieder was passiert.
Meinst du?
Ja.
Ist das nicht zu früh? Also man weiß ja auch noch nicht, wie es ausgeht. Andererseits, einer der besten Filme der Weltgeschichte, und den kennst du sicher, ist Sein oder Nichtsein.
Mhm.
der 1941 gedreht wurde,
genau,
und der ja von der Besetzung Polens handelt, durch, genau, die Deutschen. Da wussten wir noch, zu dem Zeitpunkt, als er gedreht wurde, wussten wir noch nicht mal, dass die Amerikaner mitspielen würden im Krieg, genau, also mitspielen. Und 1942 dann Premiere und war natürlich ein Renner, weil es ja auch dann in Amerika plötzlich, die waren ja plötzlich auch beteiligt im Krieg. Also insofern, zeitlich kommt das, wäre das dann so eine Art.
Und bei Game of Thrones zum Beispiel ist es ja auch so gewesen, die haben die Serie gedreht und haben dann irgendwann die Bücher überholt. Also es gab, es soll 7 Bücher geben bei Das Lied von Eis und Feuer. Dann haben die angefangen, die Serie zu drehen, weil George R. R. Martin sagte, bis dahin bin ich fertig. Mhm. Hat er aber nicht gemacht. Also 6. und 7. Buch, die lassen jetzt, die werden auch nicht mehr erscheinen. Der Typ ist über 80. Da haben die einfach selber das Ende festgelegt. Und darum wird George R. R. Martin, weil das Ende so enttäuschend war, wird er wahrscheinlich auch die Bücher nicht fertig schreiben. Und ähnlich könnte ich mir das im Ukraine-Krieg vorstellen, dass jetzt die einfach den Ukraine-Krieg selber zu Ende schreiben und dann wird Putin sagen, oh ja, so kann ich es ja auch machen.
Und dann muss man hoffen, dass es nicht Saw 11 ist. Also.
Genau. Wobei ich sage gleich dazu, egal ob Kino, Fernsehen, Serie, Film oder sonst irgendwas, das ist, ja, Genre ist erstmal egal.
Egal.
Und es, aber wird vielleicht eine auch mehrere... eine fiktionale Auseinandersetzung damit geben. Fiktional, okay, ist wichtig. Doku gibt es ja 50.000.
Eigentlich wird es ja mal wieder Zeit für Hitler, oder?
Dann hat man den letzten, war der Untergang, ne? Die letzte große Hitler-Verfilmung war der Untergang, ne?
Ja, und dann später kam, ein paar Jahre später kam noch von dieser Helge Schneider Film, Mein Führer.
Nee, der war davor.
Nee, der war später.
Stimmt, Mein Führer. Herr Schneider hat ja in Menü Total, einem Christoph Schlingensief-Film, hat er ja auch schon mal Hitler gespielt.
Mhm. Und das war aber eher Parodie. Also
Nee, das zählt auch.
Das zählt auch, okay. Also irgendwas mit Hitler, und zwar irgendeine bestimmte Situation.
Also pass auf, nehmen wir mal als
Grund. Man könnte sagen, also ich sage mal das Münchner Abkommen.
Okay. Das Wichtigste ist für mich, dass durch irgendeinen bekannten deutschen und amerikanischen Schauspieler, je nachdem wer es macht, Hitler dargestellt wird.
Ja.
Das ist ja immer ein ganz großes Karriereding, wenn man Hitler spielt. Also Bruno Ganz oder Helge Schneider, Tobias Moretti, genau, Robert Carlyle oder hast du das jemals gesehen, diesen zweiteiligen Fernsehfilm Hitler Aufstieg des Bösen?
Nee, noch nicht. Nee. So, ist es zu empfehlen?
Ja, das ist ganz okay. Es ist eine sehr amerikanische, okay, Sicht auf die Dinge, aber ist durchaus.
Ich glaube, der Einzige, dem es nicht gut getan hat, Hitler zu spielen, war Hitler selber. Also der
das
ist richtig. Ja dann nicht also, so weit gekommen.
Es wird, also du meinst, es wird irgendeine fiktionale Auseinandersetzung geben im Kino oder also in großer Form, wo irgendein Schauspieler Adolf Hitler spielt.
Genau. Apropos Hitler, ich habe auch dieses Jahr, das hat jetzt hiermit gar nichts zu tun, manchmal fallen einem ja so uralte Bücher in die Hände und man liest die mit großem Gewinn und Genuss. Sehr zu empfehlen, Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler. Sebastian Haffner, deutscher Historiker, der nach Großbritannien ausgewandert ist und wirklich also brillant analysiert. Das Buch ist 1978 rausgekommen. Hitlers Persönlichkeit vor allem und seine ganzen, ja, der hat es in verschiedene Kapitel gegliedert, was alles an seiner eigenen Ideologie am Ende doch nicht stimmte oder was sozusagen gemessen auch an sich selber nicht stimmte und wo er die großen Fehler gemacht hat und wo er aber auch, also es gibt ja die These, wenn er 1938 umgebracht geworden wäre, dann wäre er ganz groß gewesen. Und dieser These widerspricht er auch, mhm, weil im Vergleich zu allen anderen, mit denen man ihn historisch vergleichen kann, also Lenin, Napoleon, mhm, oder so, hat er ja nie zu keinem Zeitpunkt einen Nachfolger haben wollen. Also für ihn war, und das war, hat er auch selber geäußert, es ist ganz anstrengend, hier die Welt so umzukrempeln, wo ich doch nur dieses eine Leben habe.
Genau.
Also also insofern, er hätte, wenn er gestorben wäre, ein riesiges Chaos, einen Bürgerkrieg hinterlassen, weil keiner gewusst hätte, wen wollte er jetzt eigentlich haben. Und
genau.
Und wie gesagt, tolle Leseempfehlung, Sebastian Haffner.
Und letztendlich ist es Großadmiral Dönitz gewonnen.
Ja, aber nur für 22
Minute.
Tage. Genau.
Genau. Okay.
So, meine Frage Nummer 6 insgesamt wäre dann, auf welchem Platz des Medaillenspiegels landet Deutschland bei den Olympischen Spielen? Also zum Vergleich, wir haben die letzten zwei Spiele, habe ich mal geschaut, 2016 war Deutschland auf Platz 5 und 2021 auf Platz 9 und wir erinnern uns, dieses Jahr war Leichtathletik-WM und du weißt, wie viele Medaillen wir da gewonnen haben?
Ja, ich glaube insgesamt gar keine, oder?
Genau, nicht mal Bronze.
Genau.
Also deswegen, wahrscheinlich wird es nicht mehr Platz 9 werden wie beim letzten Mal.
Ganz kurz, es sind Sommerspiele, ja?
Sommerspiele in Paris.
Ja, nee, also ich sag mal, ich bin jetzt mal ganz, ganz optimistisch, ich sag mal Platz 35.
Gut, da bin ich jetzt ein bisschen drüber und sage Platz 14.
Okay.
So, deine nächste Frage.
Kriegen wir nächstes Jahr einen Lebensmittelskandal und welches Lebensmittel betrifft es? Ich sage ja, wir hatten jetzt die letzten 2 Jahre keinen richtigen Lebensmittelskandal. Mhm. Seit Corona sind die Lebensmittelskandale irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und zwar, es wird vegane Wurst betreffen.
Oh und ja, werden, hoffentlich.
Ja, da freue ich mich. Und zwar werden die feststellen, und ich glaube das tatsächlich, dass in veganer Wurst Chemikalien drin sind. Das wird ganz viele Veganer aufregen, ja. weil gerade vegane Fleischimitate sind die hochverarbeitetsten Lebensmittel, die es überhaupt gibt. Ja, und das werden die feststellen und werden sagen, wie kann es denn sein, dass in veganer Wurst Chemikalien drin sind?
Naja, Chemikalien ist das eine, aber irgendwas Verbotenes. Ich meine, man kann damit so viel Geld machen. Das ist ja im Kühlregal unfassbar teuer. Ja. So Lifestyle-Produkte eben. Und genau. Letztlich ist die Qualität einfach Dreck. Also es ist zusammengepresster Plastikkram und, genau, und man kann eben endlos Preise dafür verlangen, weil das die Leute haben wollen.
Pass auf, es wird einen Lebensmittelskandal mit veganer Wurst geben und die Leute werden sich aufregen, dass da künstliche Produkte drin sind.
Ja, nee, es wird, ich bin mir sicher, dass es auch bei veganer Wurst irgendeinen Tönjes gibt, der also sein Gewissen an der Pforte abgibt und dann irgendwas reinmischt, was tatsächlich auch vielleicht gesundheitsschädlich ist oder so. Okay.
Das glaube ich persönlich nicht. Ich persönlich glaube, es wird nichts gesundheitsschädliches sein. Es ist einfach nur die Tatsache, dass es überhaupt, dass da was Künstliches drin ist.
Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Also, du hast recht. Also vor 10 Jahren, da waren ja viel, war eigentlich Abo auf immer rechtzeitig zur Grünen Woche, war immer irgendwas. Genau. Und 2013 mein Lieblingsskandal, der Pferdefleischskandal. Da habe ich ja auch dann ein Lied im Programm gehabt. Es steht ein Pferd auf dem Herd.
Genau. Was mich damals als Hengstmann ja auch sehr betroffen hat.
Stimmt. Aber das war richtig geil, weil das ja auch dann, also das war einfach Kabarettgold. Genau. Und das haben ja auch alle Kollegen rauf und runter gespielt. Deswegen, was könnte man diesmal machen? Ja, irgendeine Chemikalie, also Dioxin ist ja immer anscheinend auch sehr beliebt. Ich würde mal sagen, es gibt wieder Dioxin in irgendwas.
In irgendwas. Da legst du dich jetzt nicht fest. Gut, okay.
Nee, aber Dioxin ist anscheinend ja auch sehr billig herzustellen. Und,
genau.
Ja, so.
Und auch sehr nahrhaft.
Meine nächste Frage, wie viele Tage dauert es nach der US-Präsidentschaftswahl, bis der Sieger feststeht? Also es wird der Hintergrund der Frage ist ja so,
ja, genau.
Es geht ja auf Bundesstaatenebene und es sind 50 Staaten, von denen ja, sagen wir mal, mindestens eine Handvoll, eher bis zu 10, umkämpft sind.
Genau, und, sogenannte Swing States. Wie lange hat Alaska letztes Mal gebraucht? Bloß mal so für mich nochmal.
Das weiß ich nicht. Auf Alaska kam es tatsächlich nicht an, aber Alaska ja, aber ist immer...
Dauert ja immer ewig.
Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht.
Pass auf, ich bin jetzt mal ganz keck, brauchst gar nicht nachgucken. Mhm. Ich sag mal, es wird sehr eindeutig werden. Also sprich, das Ergebnis wird einen Tag später feststehen. Vielleicht noch nicht amtlich, aber es wird dann nicht mehr möglich sein. Also,
sozusagen nach amerikanischer Uhr einen Tag, also richtig über Nacht sozusagen.
Genau, es wird sofort, ganz sofort wird es nicht gehen, aber es wird sofort feststehen.
Ja, weil im letzten Mal, das war ja, die Wahl war am 3. November und die Auszählung war dann, oder der Staat, auf den es ankam, war Pennsylvania und der war erst am 7. Dezember dran. Und jetzt habe ich auch nachgeschaut, dass Alaska noch 4 Tage später dran war. Genau, aber gesagt, auf den kam es nicht an.
Also ich sage, die Wahl ist immer...
Die ist am 5. Ja, nee, die ist immer am Dienstag nach dem ersten Montag im November. Ganz einfache Regel.
Genau. Und, also am 5.
Am 5. November diesmal.
Okay, dann sage ich, am 6. November steht es fest, wer es wird. Nicht amtlich, aber es steht fest.
Okay, und ich sage, es dauert noch länger, weil es tatsächlich ja... je nachdem, wie knapp es ist, kommt es ja tatsächlich auf jeden der Staaten an. Und wenn der eine in die Richtung, der andere in die Richtung. Ich würde sagen, es ist dann einen Tag später, also donnerstags.
Prognose? Ganz kurz, zählt nicht, will Tipp?
Meine Prognose ist, Joe Biden gewinnt.
Meine auch.
Gut, dass wir das nicht als Frage drin haben, das wäre ja langweilig.
Genau.
Aber wir werden uns im Herbst noch wundern. So.
Bekommen wir 2024 eine Pandemie? Und ich meine mit Pandemie jetzt wirklich... Etwas, was uns irgendwie betrifft, nicht so ein Scheiß wie Affenpocken oder SARS-1 oder.
Das nee, hat ja dann, also es gibt ja eine feste Definition, oder dann, wenn die WHO eine ausruft.
Ja, ist mir scheißegal. Selbst dann muss es Deutschland nicht betreffen.
Ja, stimmt. Also SARS, damals SARS-1, 2002, 2003, war ja auch eine Pandemie,
Genau, aber
weil
sie
es
hat
eben
uns ja
ganz
nicht betroffen.
Ostasien betraf, aber eben
Genau.
nicht Europa.
Also kriegen wir eine, ja oder nein? Ich sage nein. Und wir werden die nächste Pandemie, das ist jetzt zwar nicht schön, wird wieder ungefähr 100 Jahre dauern. Ist meine persönliche Prognose. Schöne ist, ich kann es nicht mehr überprüfen.
Ja, aber mit 100 Jahren stimmt es ja nicht, denn es gab ja zumindest in diesem Jahrtausend, wie viele Pandemien gab es? Es gab SARS, dann gab es die Schweinegrippe, also und dann gab es SARS-CoV-2. Also insgesamt drei, bei denen der Status von der WHO so ausgerufen wurde.
Okay, verwertbar für Deutschland, sage ich, nächstes Jahr gibt es keine.
Ja, also das ist natürlich extrem unwahrscheinlich und deswegen sollte man immer jedes Jahr behaupten, nein, und irgendwann hat man dann halt verloren, aber die Statistik gleicht das wieder aus. Also wir sagen beide nein.
Genau, und dann ist es halt so. Dann kriegen wir entweder beide einen Punkt oder beide nicht. Und ich
Ja.
sage mal so, wenn wir beide keinen Punkt kriegen, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Dann dürfen wir wahrscheinlich wieder nicht arbeiten.
Ja, da machen wir noch mehr Podcast-Folgen pro Jahr, weil
Genau.
wir einfach die Zeit haben.
Das ist richtig.
So, meine letzte Frage ist, welche Neuregelung führt die Bahn ein? Also die Bahn denkt sich ja immer neue Dinge aus, die sie ganz kompliziert in ihrem Regelwerk oder im Preisverzeichnis quasi einführen, nur um die einzige Neuerung, die nötig wäre, nämlich die Pünktlichkeit zu reformieren, nicht machen zu müssen.
Das müsste die Bahn sowieso mal anbieten, dann würden das auch viel mehr machen. Und zwar, dass ein Waggon an jeden ICE und an jeden Regionalexpress und an jede Ferkeltaxe angehängt wird, wo du dein Auto mitnehmen kannst.
Ist das deine ernste Prognose? Willst du den Punkt nicht haben?
Es würde mich nicht wundern. Nein, es gibt irgendeine Möglichkeit, dass man irgendwas in der Bahn mitnehmen kann, um das attraktiver zu
Irgendwas
machen.
Spezielles. Und es gibt tatsächlich, da habe ich jetzt neulich wieder, als ich in der Bahn saß, einen Disput mitgekriegt von einem sehr bornierten Zugbegleiter, der also, es war nicht ausgelastet, sondern es gibt ja ein Fahrradabteil in den neueren ICEs und da war einer mit seinem Lastenrad und das ist natürlich ein bisschen größer und ist absolut verboten. Lastenräder in der Bahn sind zum jetzigen Zeitpunkt absolut verboten und wer als Schaffner wirklich borniert ist und Lust hat, seine Macht auszuüben, der kann einen dann rausschmeißen.
Und
Und
das
ich
hat ja
denke,
Herr Schaffner gemacht.
es blieb dann irgendwie dabei und ich habe es nicht weiter verfolgt, aber er war kurz davor oder vielleicht hat ihn dann ein Kollege auch beruhigt oder so, weil das ist einfach also weißt jetzt, solche Leute wissen nicht, dass sie einfach Teil einer Verkehrswende sein sollten, sondern die sagen hier Buchstabe A oder einfach meine Lust, ich habe hier die Macht. Und das Schlimme ist ja, wenn genau solche Leute an Entscheidungspositionen und wenn es nur im Zug ist, arbeiten, weil das sind dann Sadisten.
Genau.
Naja, jedenfalls also wäre das was, aber mal, also du sagst zum Beispiel jetzt Lastenrad darf mitgenommen werden
Zum
oder was
Beispiel.
auch immer, irgend größere Gegenstände oder was weiß ich, Messerstecher dürfen in Zukunft legal ihre Waffen, nee, das nicht mitnehmen, das ist verboten. Doch?
Naja.
Oder bis zu drei Messer, was weiß ich.
Keine Ahnung.
Also mitnehmen und ich habe mir überlegt, die Pünktlichkeit, die muss, wie gesagt, reformiert werden.
Ja.
Bisher gilt ja die Regelung, dass unter 6 Minuten alle Züge als pünktlich gelten. Und ich finde, das ist doch viel zu streng. Ich finde, man müsste diese Statistik reformieren. Und ich sage, es wird auf 11 Minuten aufgerundet. Also,
11.
ja, also nicht 10, weil es ja auch nicht 5 waren bisher.
Genau.
Es könnte aber auch sein 9, damit es einstellig bleibt. Aber jedenfalls nicht 10, aber die Richtung stimmt. Sagen wir mal, auf circa 10 Minuten die Pünktlichkeit ausgeweitet.
Um die Statistik zu verbessern.
Genau, und die wird sich dann auch verbessern. Oder sie wird
Natürlich,
sich sogar noch
natürlich.
verschlechtern. Das könnte auch sein.
Das wäre super.
Gut, okay, lieber Sebastian, dann haben wir heute mal wieder sehr lang miteinander gesprochen, aber das ist es einfach wert, weil man muss sagen, so ein Jahresrückblick bietet ja auch immer Gelegenheit für Sachen, die man vielleicht schon vergessen hat. Und ich habe jetzt auch manches wieder, also habe mich auch gefreut, dass du mich an
Ja.
ein paar Sachen erinnert hast. Und deswegen lohnt sich das und wir freuen uns trotzdem auf die nächste reguläre Folge,
Da sind wir dann wieder live.
die dann am
Da
Donnerstag
sind wir wieder
einfach.
Gegenwartsthema und Gegenwart-Sebastian, wenn wir jetzt ja
Ja.
Vergangenheitsthema und Vergangenheit-Sebastian waren.
Genau, also
Genau.
falls sich jetzt, wir haben kurz vor Weihnachten aufgezeichnet, falls sich noch irgendwas geändert hat, tut uns leid, das werden wir dann in der nächsten regulären Folge besprechen. Und bis
Genau.
dahin wünsche ich euch allen, also nee, frohes Neujahr brauchen wir jetzt nicht mehr zu
Kann
wünschen, ist
man noch.
alles durch. Und ja, schreibt uns bitte, luke@hengstmanns.de.
Oder hier direkt unter die Folge auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten auch dir schönes Rest und ja, erfolgreich und was auch immer. Nicht wahr?
Ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss.